immer mal wieder so einen kleinen Kurzfilm zwischendrin zu sehen, fand ich eigentlich so ganz schön. Statt irgendwie so einen Zeitungsartikel sich anzuschauen, durchzulesen, dann mal einen kleinen Kurzfilm zwischendrin, so als kleine Auflockerung des Alltags, fand ich irgendwie sehr, ja, eine schöne Rezeptionsform.
Framing, der Filmpodcast von Kritik.de.
Dann hallo und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von Framing. Und heute ist Kurzfilmtag bei Framing. Wir wollen heute über Filme sprechen, die nicht die komplette Spielfilm, normale Spielfilmlänge von 90 Minuten erreichen, aber teilweise trotzdem im Kino zu sehen sind. Dafür habe ich mir natürlich auch wieder Verstärkung geholt. Mein Name ist Dirk Ritzke und ich begrüße neben mir Hanna Pilatzik. Hallo Hanna.
Hallo, wie manche hier so sagen.
Salü sagen, Salü ist beliebt bei uns, stimmt. Ja. Ein Salü geht dieses Mal auch wieder nach München, denn auch unsere geschätzte Kollegin von Artischock, Dunja Bialas, ist wieder mit dabei. Hallo Dunja.
Bonjour.
Ja, um so ein bisschen ins Thema hier zu kommen, sprechen wir heute über Kurzfilme. Wie rezipiert ihr denn Kurzfilme? Tut ihr das regelmäßig? Tut ihr das auf Festivals? Tut ihr das manchmal auf Arte? Gibt es ja auch irgendwie in der Mediathek manchmal Kurzfilmsektionen? Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen ein Kurzfilm-Banause. Auf Festivals lasse ich sie immer links liegen, weil ich denke, es gibt so viele Sektionen. Ich kann jetzt nicht auch noch mit den irgendwie in Cannes oder auf der Berlinale noch Kurzfilme gucken. Und auch sonst bin ich da einfach nicht so geübt darin. Wie sieht denn das bei dir aus, Dunja?
Deine erste Frage geht gleich ins Auge des Orkans. Und zwar genau die Problematik, was eigentlich mit Kurzfilmen sich verbindet, dass man die eigentlich nur auf Festivals sieht. Ne? Also ich schaue mir in der Mediathek, außer jetzt für heute extra für die Sendung, was ich schon auch sehr genossen habe, kaum Kurzfilme in der Mediathek an tatsächlich. Und wenn ich Kurzfilme sehe, dann entweder für Jury-Tätigkeit, wo ich den Nachwuchs quasi beurteilen darf und für einen Preis empfehlen darf oder halt eben tatsächlich auf speziellen Kurzfilmfestivals. Und wenn es ein Langfilmfestival eigentlich ist und es dort auch Kurzfilme gibt, dann geht es mir genauso wie dir, dass ich dann eher einen Bogen drum mache. Es sei denn, und jetzt kommt die große Klammer, weil was ist denn immer das Ärgerliche an Kurzfilmprogrammen, für mich zumindest, dass sie so irgendwie so unkuratiert bunt zusammengewürfelt werden, so nach dem Motto möglichst Abwechslung bringend und so eine Bandbreite immer des Kurzfilms aufzeigen zu müssen. Also da hast du dann Animation, Experimentalfilm, Spielfilm, womöglich noch so einen ernsteren Dokumentarfilm, alles in einem Programm. Und ich finde das immer wahnsinnig nervig. Also man kann sich nie auf so eine Tonlage einstellen. Und dieses Wechselbad der Ästhetik, das treibt mich persönlich total in die Flucht. Umso mehr schätze ich dann eben tatsächlich so kuratierte Kurzfilmprogramme, wo du merkst, da hat sich jemand was gedacht, wie die Kurzfilme zusammengestellt werden. Entweder quasi monografisch oder von der Atmosphäre so ein bisschen ähnlich, dass du nicht so total wie so eine Flipperkugel zwischen den einzelnen Filmen da hin und her gebeutelt wirst.
Hanna, wie ist dein Verhältnis zum Kurzfilm?
Kennen wir das Schleudertrauma, gucken auch. Das mag ich auch nicht, wenn es dann eben so kompakte Bündel sind. Das finde ich auch in Oberhausen. Das ist nicht so mein Festival, muss ich leider sagen. Aber ich finde es toll in Leipzig, bei Doc Leipzig. Das ist ja auch ein Animationsfestival. Und da ist oft die Programmierung animierter Kurzfilm, Spielfilm, langer Dokumentarfilm. Und diese Kombination finde ich zum Beispiel super. Also da sind die Kontraste genau richtig gesetzt. Ich kann mich auf die Ästhetik des Kurzfilms einlassen. Der Bruch zwischen des Kurz- und des Hauptfilms ist da. Und für mich bringt dieser Kontrast da total eine Tiefenschärfe dann so rein. Da bin ich dann einmal so richtig wachgerüttelt durch den Kurzfilm.
Weil du das gerade erwähnst, Hanna, wir haben ja bei der Woche der Kritik oft diese klassische Reihenfolge kurz und dann den Langfilm, also Kurzfilm als Vorfilm, zum Langfilm oft umgedreht. Mit tatsächlich überraschenden Effekten. Also ich glaube, wir sind, also Frederik und Dennis Vetter, der jetzt die Woche der Kritik im Team leitet, ich glaube, wir sind richtige Fans geworden von dieser umgekehrten, nicht erwartbaren Reihenfolge. Ich meine, der Podcast hier heißt Framing, ja. Kurzfilme können wunderbar framen und zwar in meinen Augen halt extrem gut, wenn sie nach dem Langfilm kommen, weil sie dem Ganzen dann nochmal wie so eine Fußnote mitgeben oder nochmal eine ganz andere Tonlage bestimmen können. Wenn sie aber als Vorfilme laufen, so geht es mir zumindest oft, dann habe ich auf den Kurzfilm vergessen oder der ist quasi erschlagen vom Langfilm, weil der natürlich allein durch die Länge sehr viel mehr Aufmerksamkeit beansprucht.
Geht dann unter ein bisschen. Naja, das finde ich bei der Wahl der Kritik aber auch immer spannend, dass auch allein schon in diesen Übersichtsseiten, wo es dann die einzelnen Abende mit den Filmen sind, man sozusagen gar nicht unterscheidet, was ist der Kurzfilm, was ist der Langfilm. Also die Synopsis ist ähnlich lang, die Filme werden ähnlich wertgeschätzt, jedenfalls völlig unabhängig von der Länge. Das finde ich tatsächlich auch immer ganz, ganz toll. Ja, dann gucken wir doch mal, was wir für Filme heute entdeckt haben und drüber sprechen. Vorher natürlich wie immer der Hinweis, dieser Podcast ist weiterhin Paywall-frei und werbefrei. Deshalb sind wir umso mehr angewiesen auf Unterstützung, auch finanzieller Art. Also überlegt euch doch, ob ihr nicht Lust habt, bei Steady-UnterstützerInnen von kritik.de zu werden. Es gibt da ja drei mögliche Unterstützungspakete, je nachdem, was euch dieser Podcast, diese Seite und alles, was kritik.de so macht, wert ist. Vielleicht ein Kaltgetränk im Monat, ein Espresso oder ein Latte Macchiato, Spiced, weiß ich nicht. Oder einfach Cocktail. Einfach mal was raushauen. Einmal im Monat ja auch nur. Muss man sich mal überlegen. Jetzt aber starten wir mit zwei kürzeren Filmen von Pedro Almodóvar, die tatsächlich auch allerdings im Kino gerade zu sehen sind. The Human Voice ist bereits von 2020, die startet seiner Premiere in Venedig und A Strange Way of Life im letzten Jahr in Cannes. Und beide diese Filme sind jetzt in einem Paket auch in den deutschen Kinos zu sehen. Und Dunja, du hast im Vorgespräch erwähnt, da gibt es auch sozusagen einen Hintergrund dazu. Oder was? Wie ist das mit Kinos und dem Zeigen von Kurzfilmen?
Das ist bezieht sich aber jetzt, glaube ich, nicht auf dieses Doppelpaket, was von Studio Canal als Double Feature im Prinzip angeboten wird. Und es gibt ja auch immer so eine wahnsinnige Diskussion, bis wann, bis welcher Länge ist es ein Kurzfilm, ab wann ist es ein mittellanger Film. Also wir haben jetzt hier mit The Human Voice und Strange Way Ways of Life haben wir Strange Way of Life, pardon, haben wir es mit Halbstündern zu tun, die jetzt bei manchen Kurzfilmfestivals dann schon gar nicht mehr als Kurzfilm gelten. Aber gut. Nee, es gibt oder es gab vielmehr so eine Abspielprämie für Kinos für Kurzfilme, also in der Art, wie das Hanna dann auch gerne sieht, als Vorfilme zu Langfilmen, die man dann immer wunderbar kombinieren kann und eben so ein schönes Framing voranstellt. Das konnten die Kinos relativ niederschwellig beantragen. Das waren so 2000 Euro, die man im Prinzip bekommen hat, wenn man Kurzfilme gezeigt hat. Und diese Prämie wurde jetzt mit dem Referentenentwurf des Filmförderungsgesetzes im Januar mit der Veröffentlichung gestrichen, ersatzlos. Und zwar mit der ganz, ganz seltsamen Begründung. Und das kann einem schon so ein bisschen zu denken geben, dass die Prämie von den Kinobetreibern an sich nicht abgerufen wurde. Also das ist die offizielle Verlautbarung, die offizielle Begründung, warum diese Prämie gestrichen wurde. Also es liegt nicht daran, dass man dem Kurzfilm eins auswischen will, sondern es liegt einfach daran, dass die KinobetreiberInnen, ich sage jetzt mal salopp, zu faul waren, diese Prämie abzurufen. Zumal ich weiß, dass die das doch immer programmiert haben und Kurzfilme zu zeigen auch immer so ein Kriterium ist, um einen Kinoprogrammpreis zum Beispiel zu bekommen. Was in der Konsequenz jetzt aber wieder heißt, was wir ja schon am Anfang gesagt hatten, Kurzfilme werden immer mehr zu Festivalfilmen oder halt zu irgendwelchen Specials auf Streaming-Kanälen, aber verschwinden eigentlich aus dem Kino und auch aus dem Bewusstsein von dem ganz normalen Publikum, was einfach ins Kino geht. Ja, so schaut's aus.
Ja, und jetzt hofft man natürlich, dass so ein Name wie Pedro Almodóvar, der ja schon ein beliebter Autorenfilmer ist, vielleicht aber auch ein Kinopublikum anzieht, auch wenn es eben zwei, wie du gesagt hast, halbstündige oder etwas länger, der eine ist etwas länger als eine halbe Stunde, der andere genau. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über diese beiden Filme sprechen. Vielleicht fangen wir an mit The Human Voice, der ist ja schon etwas älter, basiert auf einem Stück von Jean Cocteau, das bereits 1930 Uhr aufgeführt wurde, ein Personenstück mit einer Protagonistin, einer Frau, die die ganze Zeit am Telefon ist und gerade verlassen wurde und mit dieser Trennung umgeht. Almodovar hat das jetzt sehr modernisiert in unsere heutige Zeit verlegt. Das mit Tilda Swinton in der Hauptrolle, die tatsächlich diese AirPods, die ja wirklich so allgegenwärtig geworden sind in unserer Zeit, mit diesen AirPods durch ihre Wohnung und durch so eine theaterhafte Kulisse geht und eben dabei mit diesem nun Ex spricht. Wie ging es euch denn mit dem Film? Wie hat euch der Film gefallen? Veltana, willst du mal anfangen? Was waren deine Gedanken?
Ja, der ist 2020 entstanden, ein Personenstück mit Tilda Swinton beziehungsweise die Familie Almodovar taucht da noch ein bisschen auf. In einer ganz kurzen Szene der Bruder Agustin. Und das so komprimiert, dachte ich jetzt, Corona. Ein Personenstück, Familie, man merkt vielleicht noch, oder das sind die Parameter der Corona-Ästhetik, der kleinen Projekte, die die Leute angeschoben haben, um nicht durchzudrehen, weil sie nicht an großen Filmsets waren. Vielleicht verschwindet irgendwann diese Assoziation, wenn man 2020 nicht mehr so mit Lockdown und sowas zu tun hat. Aber mir erschien halt dieses Arbeiten mit den Begrenzungen schon eins, was halt sich da eigentlich ganz schön ergänzt. Hier ist ein Personenstück, wo der Widerpart nur in der Rede der einen Person halt eigentlich entsteht. Und gleichzeitig halt eben die Begrenzung, dass man nicht mit einer großen Crew arbeiten kann, dass man nicht rausgehen kann und wie gewohnt mit einer Kamera sitzt. Und dass trotzdem diese Ästhetik von Almodovar mit den grellen Primärfarben und dem Melodram als Kurzform halt auch alles wieder noch da ist, diese Restriktionen halt wirklich tatsächlich nur eigentlich das Figurenensemble betrifft und sonst alles drumherum ganz schön konstant bleibt. Das fand ich eigentlich ganz schön zu sehen, wie belastbar so das Prinzip Almodovar eigentlich ist in beiden Formaten, aber hier jetzt nochmal aufgrund dieser Auflagen, mit denen er arbeitet, die ihm teils gewählt sind, teils nicht, doch wieder gelingt, so sehr bei sich anzukommen.
Ja, also finde ich auch, dass man da schon ein bisschen diese Restriktion ganz stark gemerkt hat. Und aber dieses Ein-Personenstück ist ja quasi per se, geht es ja zurück auf ein-Personenstück von Jean Cocteau, was auch wiederum Vorlage war für Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Also wenn man das so ein bisschen im Kopf hat, dann weitet sich dann dieser begrenzte Raum auch wieder. Und für mich war das dann auch so der Moment, wo diese Begrenztheit und Starre und diese wahnsinnige Künstlichkeit des Raums sich wieder ein bisschen aufgebrochen hat. Also ansonsten fand ich das Filmerlebnis doch ein bisschen klaustrophobisch und sehr streng mit diesen klitzekleinen Verspieltheiten im Dekor eben immer wieder. Und es gibt ja auch Menschen, die diese Grundfarbenästhetik von Almodovar in manchen Filmen nicht so mögen. Und ich glaube, ich gehöre da ein bisschen auch dazu. Deswegen, Spoiler, hat mir der andere Film dann tatsächlich mehr zugesagt. Aber ja, es war trotzdem sehr, sehr schön, wie Tilda Swinton mit ihrem wunderbaren, schönen Englisch diesen Monolog spricht. Und dass es eben auch funktioniert als ein Personenstück.
Ist ja auch tatsächlich der erste Almodovar-Film, der auf Englisch gedreht ist. Strange Way of Life war dann der zweite. Und ich fand, das hat auch irgendwie was, also dieses Englisch war schon noch irgendwie ein etwas Weirdes. Also ich bin mir nicht, also nicht sicher, inwiefern das vielleicht auch mit der älteren Vorlage zu tun hat oder auch damit, dass eben Almodovar sozusagen einen Film auf Englisch gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr habt ja beide dieses Buch, dieses neue, was rausgekommen ist von Almodovar, zumindest auch schon erstanden. Gibt es denn da tatsächlich Bezüge zu diesem Cocteau-Stück oder erfährt man da noch mehr über vielleicht auch Hintergründe zu diesem Film und dieser Idee?
Genau, in diesem Buch, was ein Kurzerzählungsband vorgibt zu sein, ist es aber eigentlich eine Mischung zwischen Kurzgeschichten und autobiografischen Notizen, wo auch ein bisschen Werksgeschichte jeweils festgehalten wird, weil das so sein Modus ist, in dem er geschrieben hat. Da gibt es tatsächlich eine frühe Notiz dazu, wie er mit seinem damaligen Partner in den 80ern und schon 70ern an dem Anna Cocteau-Adaption arbeitet. Die wird dann halt später Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs unter ganz anderen Vorzeichen. Also man merkt wirklich, wie die sich so Sachen aneignen, wie das verwurstet wird, wie dann halt in der Aneignung noch Neues reinkommt. Und das macht diese auch autobiografischen Notizen total interessant für Leute, die Almodovar-Filme auch wirklich mögen. Und sein Verhältnis, was Fiktion kann, wie es die Wirklichkeit überhöht, wie sich Fiktion und Wirklichkeit auch gegenseitig erklären, sehr, sehr schön illustriert. Und die menschliche Stimme ist da schon halt ein Schlüsselwerk, was dann tatsächlich aber, finde ich, dann lustigerweise wieder wörtlicher genommen wird jetzt 40 Jahre später, weil in den 80ern das nochmal eine Verkünstlichungen bekommen hat, mit auch Geschlechterwechseln und so. Und jetzt ist man wieder beim Originaltext, den übrigens auch mal Hildegard Knef eingelesen hat. Den kann man auf YouTube sich anhören. Und das fand ich noch mal klaustrophobischer, tatsächlich, so die Intensität von Hildegard Knef und das so Abgelebte. Da ist ja dann Tilda Swinton noch immer viel vitaler mit dieser leichten Verspannung, die sie mal dabei hat. Und dann halt noch in einem roten so Wollanzug, so ein Hausanzug, irgendwie weiches Material, mit dem sie sich, wie eben doch viele Leute, cozy Housewear, doch wieder Lockdown durch die Wohnung bewegen und sowas. Das hat für mich dann wieder dann diese Klaustrophobie, die in dem Text drin ist, irgendwie so ganz schön abgefedert.
Ja, ich mochte schon auch so diese Mischung aus genau Tilda Swinton, die ja zwar am Telefon ist, aber natürlich schon eher monologisch diese Trennung verarbeitet und durch so alle irgendwie Gefühle da auch so einmal durchgeht und es eben genau dieses Almodovar-Melodramatische dadurch ja bekommt und andererseits natürlich diese klinische Raum, diese ganzen Technik-Gadgets sind ja nicht nur die AirPods, sind ja irgendwie sehr ganz viel so irgendwie sehr gegenwärtige Utensilien da zu sehen oder anderem auch eine DVD-Sammlung, und Tilda Swinton auch irgendwie auf dem Sofa immer DVDs guckt und wartet, dass jemand wiederkommt, der nicht wiederkommen wird. Ich glaube, Phantom Thread ist da zu sehen, Kill Bill, also so ein ganz witziger Mix aus Filmen, die natürlich irgendwie auch immer lustig zu sehen, wenn irgendwie Regisseure DVDs einbauen und sich dann überlegen kann, was hat sie denn dazu getrieben, genau diese Filme auszuwählen. Und da gibt es noch den Hund, den mochte ich ja auch sehr gerne. Ein bisschen ähnlicher Hund, glaube ich, wie der in Anatomie eines Falls, wenn ich nicht irre. Und der ja auch irgendwie ein Drama sozusagen durchlebt, weil er auch ja seine Bezugsperson irgendwie nicht mehr da ist. Und ja, das hat mir dann doch irgendwie eigentlich alles sehr gut gefallen.
Ich fand auch, dass eben, weil du The Kill Bill erwähnt hast, was ja schon sehr groß mal ins Bild rückt, das DVD-Cover, dass dieser Prolog quasi des Films, wo sie in so einem Baumarkt ist, also der Film spielt ja nicht die ganze Zeit in der Wohnung, sondern beginnt ja mit dieser Baumarkt-Szene, wo sie etwas ersteht, ich sage jetzt nicht was, erwirbt. Und das ist ja auch schon auch so ein totaler Tarantinesker Zug, den Almodovar hier überraschenderweise auch zeigt. Also ich hatte wirklich sehr großen Spaß bei dieser allerersten Szene.
Ja, aber noch mehr Spaß, meintest du, hattest du bei Strange Way of Life. Das ist ja nun quasi ein Western. Schieß mal irgendwie Almodovars Brokeback Mountain oder seine Antwort auf Brokeback Mountain. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Original-Zitat war oder wo ich das überhaupt her habe. Aber ja, es geht um zwei Männer irgendwie in ihren 50ern in einem absoluten Western-Setting. Der eine, Silva, gespielt von Pedro Pascal, kommt in einer Stadt an, um den Sheriff zu suchen. Und der heißt Jake, wird von Ethan Hawke gespielt. Und in dem Dialog zwischen diesen beiden wird dann, oder überhaupt in dem Film, wird bald klar, dass es da eine gemeinsame romantische Vergangenheit gibt. Die beiden schlafen dann auch nochmal miteinander und gehen aber am nächsten Morgen wieder getrennte Wege. Und dann geht es auch Richtung einen klassischen Western-Showdown, denn Jake als Sheriff ist auf der Suche nach einem Mörder, bei dem es sich wohl um Silvers Sohn handelt. Und das ist dann die Konstellation, die sich als Plot zuspitzt. Ich muss ja sagen, ich finde manchmal bei tatsächlichen Langfilmen habe ich ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, okay, steckt da eigentlich wirklich genug drin, dass es hier ein Langfilm geworden ist. Das ist nicht eigentlich eher so eine Idee als irgendwie ein Film und hätte auch sozusagen in einem kürzeren Format abgehandelt werden können. Bei dem Film finde ich es jetzt fast ein bisschen schade, dass der nur eine halbe Stunde geht, weil ich mir den durchaus auch so ein bisschen ausgetretener vorstellen kann. Wie ist es euch damit gegangen? Fandet ihr das? Oder genau, könnt auch erstmal eure Eindrücke schildern. Aber das wäre so ein bisschen mein Aufhänger. Kann der nicht auch ein Langfilm werden?
Ich würde sofort das ganz groß bejahen, tatsächlich. Also der ist so konzentriert und so konzise erzählt in der absoluten Reduktion. Also auch im Vergleich zu diesem ersten Film, der in diesen Double Feature kommt, The Human Boys, der doch sehr lang ist, dadurch, dass er monologisch ist und relativ wenig visuelle Abwechslung bietet, haben wir hier tatsächlich einen Schauplatzwechsel. Wir haben eine ziemlich angespannte Stimmung zwischen diesen beiden Männern. Wir erfahren so allmählich diese ganze Vorgeschichte oder die Beziehung zwischen den Männern. Dann ergibt sich auch noch quasi so ein Minimalplot auf der Gegenwartsebene. Also da ist wahnsinnig viel drin. Und das hätte von mir aus gerne ein etwas ausgeschmückter Langfilm werden können, tatsächlich. Also das war wirklich, aber trotzdem in dem zeitlichen Erlebnis so intensiv. Also es hat einem auch nichts gefehlt, dass man sich gesagt hat, so wie jetzt war es das schon, sondern man war so tief drin, dass man, glaube ich, trotzdem auch so einen vollständigen Filmgenuss hatte. Also es gibt ja in Rotterdam auch eine relativ berühmte Kurzfilmsektion auf dem Festival und die heißt As Long As It Takes. Also das ist quasi das Maß für den Kurzfilm. Also nicht kurz zu sein, sondern quasi sich genau diese Zeit zu nehmen, die es braucht, um etwas zu erzählen. Und insofern hat Almodóvar jetzt in Strange Way of Lies nochmal so richtig bewiesen, wie er auf den Punkt erzählen kann. Also, aber ich stimme dir völlig zu, das ganze Setting, die Figuren, die Schauspieler, die Vorgeschichte, man hätte gerne einfach noch ein bisschen mehr wissen wollen oder noch länger in diesem ganzen Universum verweilen mögen.
Das ging mir nicht so, ehrlich gesagt. Nee, ich fand das auf den Punkt. Ich fand auch gerade, dass es nicht ein Ende hat. Also es verweist auf ein anderes Ende, was wir uns ausmalen können, was ich mir total gern ausmale, weil ich auch mich in dieser Welt mit diesen Figuren total gerne aufgehalten habe. Aber ich finde, dass das eigentlich ein Wortspiel ist, der Film. Die Strange Way of Life, das wird am Anfang auch gesungen. Die Estrella Forma de Vida. Und man denkt erst, das wäre das schwule Begehren zwischen den beiden, was so erst nur im Raum steht und dann aber auch ausagiert wird. Es meint aber eigentlich was anderes, würde ich sagen, ist die Pointe des Films. Und wenn man dahin kommt, ist das so schön, dass es als Gedankenspiel einem mitgibt, was denn eigentlich diese Strange Way of Life, diese seltsame Form des Lebens sein könnte und wie die ausgestaltet werden könnte. Und das offen zu lassen, finde ich die große Stärke des Films, weil das eigentlich so darum geht, im Genre und im Almodóvar-Kino das mal weiterzudenken. Und das habe ich dann halt gerne mit mir weiter herumgetragen aus dem Film heraus. Bisschen cliffhangerig jetzt, man muss es doch anschauen. Aber
sehr cliffhangerig, das will ich den Film auch nochmal sehen.
Der kleine philosophische Überbau.
Habt ihr denn an Brokeback Mountain gedacht? Ich weiß ja gar nicht mehr, ob das Almodóvar-Zitat war oder wo das herkam, aber es ist natürlich, ich glaube auch, weil Almodóvar ja tatsächlich den Film mal angeboten wurde, das Drehbuch irgendwann mal selbst zu verfilmen, bevor allem hieß dann immer, macht natürlich schon irgendwie eine interessante, vielleicht auch eine Möglichkeit, Brokeback Mountain nochmal neu zu historisieren.
Ich glaube, das ist wohl so, dass ihm das angeboten wurde, aber ich finde es auch ein bisschen naheliegend, bei schwulen Cowboys Brokeback Mountain gleich zu erwähnen. Also das ist, ich weiß nicht, ich fand es jetzt nicht so, ich fand den Film komplett anders. Also ich fand nur, dass es zwei schwule Cowboys sind, macht es noch nicht zu Brokeback Mountain. Ich musste auch ein bisschen an Jane Campion natürlich denken, The Power of the Dog. Und also da kommt so viel Post-Western-Tradition rein, die für mich diese ganze Atmosphäre so angereichert hat wieder. Also ähnlich wie bei dem anderen Kurzfilm, dass man in dem Moment, während man drin sitzt, eben die Bezüge zu anderen Filmen herstellt und sich dieser Kurzfilm dann sowieso absolut ausweitet. Also und klar, Brokeback Mountain ist jetzt kein falscher Bezug, noch dazu eben mit dieser Drehbuch-Überschneidung oder fast Überschneidung, aber
ja, ich glaub, ich glaub,
man kann ihn auch so rezipieren.
Ja, drauf durch diese Tagline oder diesen PR-Zitat, was es dann, glaube ich, letztlich war, weil ich auch fand, es geht ja nicht nur um Post-Western-Bezüge, sondern es gibt ja auch, glaube ich, einfach sehr viel im klassischen Western, was sozusagen schon angelegt ist an so einer Bilderpracht, auch an irgendwie eben Männern, die sich angucken. Johnny Guitar ist, glaube ich, ein wichtiger Bezugsfilm für Almodóvar schon immer gewesen, kommt ja auch in Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, spielt eine Rolle. Also das finde ich eigentlich auch das Schöne an dem Film, dass er eigentlich nur das nimmt, was schon von vornherein oder auch fast schon immer in Western oder in bestimmten Western-Filmen angelegt ist und da jetzt gar nicht so groß so Post-Western-mäßig dekonstruiert oder komplett alles umdreht, sondern das eigentlich nur vielleicht irgendwie in eine Richtung zuspitzt, die irgendwie, die vielleicht für Almodóvar ohnehin schon auch in den klassischen Western, die er mag, irgendwie drin ist. Und ich finde, das merkt man diesem Film schon an, dass es da auch irgendwie einen Genuss daran gibt, einfach in diesem Genre sich selbst auszuprobieren. Und Hannah.
Ich muss mich selber noch ein bisschen korrigieren, weil ich ja selber vom Schwulenbegehren sprach. Das ist schon ein ambivalenteres oder ein pansexuelleres Verlangen, glaube ich, was da verhandelt wird. Darauf haben mich auch wieder die Geschichten aus dem Buch gebracht. Da gibt es halt diese Materialsammlung, die heißt dann Zu viele Geschlechtsumwandlungen, wo Almodóvar nochmal offenlegt, wie er halt Ursprungsgeschichten halt auch öffnet, durch auch eben Gender Swaps nochmal für sich neu erschließt und zum Beispiel ihm auch wichtig war, zum Beispiel bei dieser Cocteau-Adaption erstmal, dass das dann ein Mann sein soll, der von einem Mann verlassen wird, aber die beide vorher auch mit Familien bzw. Partnerin gelebt haben. Und das ist ja hier auch wieder so ein Echo, dass die beiden Cowboys dann auch Familie hatten oder Frauen, Söhne und sowas und dass das halt eben, finde ich, immer ein schönes, wie schillernd die Figuren sind, also wie offen die sind und wie viel dann halt auch an Leben und anderen eben Lebensentwürfen noch mit reinkommen kann. Also es ist wieder so ein bisschen so diese Materialsammlung, die er dann vornimmt, wo auch die Leben der Figuren Materialsammlung sind und ganz viel zusammenfinden können.
Gleichzeitig ist der Film explizit homosexuell im Sinne, dass er jetzt zwar natürlich nicht pornografisch, aber doch den Geschlechtsakt sozusagen zeigt. Also und schönen Gay-Gays auf Knackärsche hat, wie ein Kritiker in der SZ geschrieben hat. Ich finde auch, dass das eigentlich so eine schöne, ja, das Universum von Almodóvar eigentlich so ganz schön erzählt, eben nicht eben dieses Entweder-Oder oder das eine oder das andere eben, sondern diese viel komplexere Konstellation des Strange Way of Life.
Ja, das ist, glaube ich, genau, um auch auf meinen Punkt nochmal zurückzukommen, es ist wahrscheinlich gar nicht, schließt sich gar nicht so sehr aus, dieses einerseits auf den Punkt, andererseits würde man da noch gern länger sein, weil ich glaube, das ist tatsächlich die Meisterschaft, ist ja Figuren in so einem kurzen Format so zu zeichnen, dass es irgendwie natürlich der Film an sich genauso sein muss und genau richtig lang ist und trotzdem Figuren eben so bezeichnet sind, dass man sich durchaus vorstellen könnte, mit denen noch mehr Zeit zu verbringen oder auch einen längeren Film auszuhalten. Ja, das sind die beiden Filme von Pedro Almodóvar. Ich weiß nicht, ob ihr mehr wisst als ich. Ich hörte auch mal, das soll ein dritter irgendwie kürzerer Film in Planung sein, dass dann irgendwie als quasi eine Art Kurzfilm-Trilogie gezeigt werden soll. Andererseits habe ich so wieder gelesen, er arbeitet an seinem ersten langen Film in englischer Sprache. Man darf also gespannt sein.
Genau, die Filme werden tatsächlich bezeichnet als Einleitung einer neuen Werksphase. Also, dass er jetzt quasi auch Englisch drehen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt da in die Richtung der Globalisierung seines eigenen Filmschaffens geht oder was der tiefere Grund ist, ob er mit anderen Schauspielern zusammenarbeiten möchte oder sich andere Stoffe erarbeiten will, wobei er da immer keinerlei Probleme hatte in der Transformation oder Transposition in den spanischsprachigen Raum. Also man kann auf jeden Fall gespannt sein und auf jeden Fall war das, also diese beiden Kurzfilme waren tatsächlich schöne Teaser für weitere Filme von Almodóvar, die wir, also ich zumindest mit Freude erwarte.
Ja, auf jeden Fall. Aber wie ist das bei dir, Hanna? Magst du schon Almodóvar sehr gerne. Blickst du dann mit großer Vorfreude auf eine neue, vielleicht englischsprachige Phase seines Schaffens oder hast du da auch ein bisschen Angst?
Ich habe so ein bisschen Vorbehalte. Ich habe schon gemerkt, als der Tilda Swinton auftauchte, ist das für mich so verschwommen mit Luca Guadagnino und dessen Filme mit Tilda Swinton, die ich auch total gern mag, aber die sind in so einem diffusen, auch eben ästhetisierten, bourgeoisen Raum. Und das finde ich eigentlich immer bei Almodóvar gar nicht so interessant. Ich fand jetzt die letzten Filme toll, wie er mit Penelope Cruz in Parallele Mütter nochmal der so eine neue Facette zugefügt hat oder Antonio Banderas in Leid und Herrlichkeit. Das waren für mich nochmal so neue Entdeckungen auch dieser Schauspieler. Und da hat mir eigentlich die Materialausschlachtung der eigenen Karriere bei den dreien total gut gefallen. Und ich kann auch verstehen, dass man das nicht als Modus so ewig weitermacht, aber ich habe das Gefühl, da könnte auch noch so viel weiter rauskommen, weil das einfach noch alles so dynamisch ist und die Leute so Lust haben, mit Almodóvar weiter zu arbeiten und zu drehen. Für mich könnte es noch so weitergehen.
Ja, aber erstmal eine große Empfehlung, diese beiden Filme, die als Double Feature im Kino gerade zu sehen sind, sich doch auch anzugucken. Jetzt wollen wir noch kurz, zumindest Hanna und ich, ich glaube Dunja hat sich die Kurzfilme von Wes Anderson, die auf Netflix erschienen sind, nicht mehr ansehen können. Deswegen wollen wir es jetzt vielleicht auch nicht zu ausführlich machen. Hanna, du hast, glaube ich, zumindest den längeren gesehen. Es sind 4 Filme insgesamt. Sie basieren alle auf verschiedenen Kurzfilmen von Roald Dahl aus sehr unterschiedlichen Phasen seines Schaffens. Wes Anderson hat ja bereits mit Fantastic Mr. Fox eine Roald Dahl-Verfilmung hingelegt und jetzt eben im Netflix-Auftrag 4 Kurzfilme. Einer davon, The Wonderful Story of Henry Sugar, hat jetzt auch gerade den Kurzfilm Oscar gewonnen. Das ist der längste der drei Filme, ich glaube so 40 Minuten ungefähr, Hanna, oder? Ja.
Genau.
Und genau, es gibt noch drei weitere, die sind alle ungefähr eine Viertelstunde. In allen Vieren ist so ein bisschen ein sehr ähnlicher Cast. Ralph Fiennes ist oft dabei, Ben Kingsley, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend, Dev Patel, Richard Ayoade. Und ja, Hanna, Wonderful Story of Henry Sugar, wie hat dir denn der gefallen? Oder was ist das ein klassischer Wes Anderson-Film, wenn man sich jetzt so die letzten Wes Anderson-Langfilme anguckt? Oder ist das nochmal etwas komplett anderes?
Nee, jetzt treibt schon das Prinzip Wes Anderson wieder in der Verschachtelung nochmal voran. Aber man kennt es natürlich, die Kulissenschieberei, dass sich hinter der Geschichte noch ein anderer Erzähler versteckt, der wiederum erzählt wird von jemand anderen. Also der Karton wird ausgepackt und dann ist ein kleines Geschenk. Wenn man das auspackt, ist nochmal eine Pergamentrolle, die erzählt, wo man das nächste Geschenk findet. Also so ist das wieder aufgebaut. Und die ist so durch die Geschichtenebenen fallen. Das kennen wir vor allem Grand Budapest Hotel, wo das halt sich so verschachtelte. Oder dann halt im Episodenhaften von French Dispatch auch eigentlich nochmal so einen Widerhall hatte. Das kam mir auf eine Art bekannt vor. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich habe immer so einen Moment, wo ich bei Wes Anderson total aussteige. Wo ich dann halt merke, so hier mag ich dann doch nicht mitgehen, dann kriegt es mich wieder. Und ich habe das Gefühl, das geht vielen Fans, so oder nicht Fans, aber Filminteressierten, dass man nicht immer das gesamte Paket mag, sondern immer mal versetzt aussteigt, dass jemand sagt so, boah, jetzt Asteroid City passt für mich überhaupt nicht, dann fand sie ja das größte Meisterwerk. Ich war eher bei French Dispatch dabei, das fanden andere total doof. Und jetzt bin ich gerade wieder bei Henry Sugar ausgestiegen, weil das für mich so wieder das ganze Taschenspielerische von Wes Anderson so rausgebracht hat. Ich mag das gerne, wenn die Welt so durchscheint. Also wenn bei Grand Budapest Hotel eben Zweiter Weltkrieg Stefan Zweig so durchlässig gemacht wird oder bei French Dispatch die 68er Unruhen. Das hat mir irgendwie als Resonanz und als Methode Anderson immer dann total getaugt. Und jetzt ist es so völlig abgehobene Spielereien über telepathische, oder nicht, wie nennt man das, jemand, der durch Material hinweg sehen kann, eine yogische Kraft entwickelt und dadurch zu Vermögen kommt. Und das hier so ganz kursorisch hat, weil es halt eben noch fünf weitere Schachtelverpackungen und Schleifen drumherum gibt. Das hatte für mich dann wieder so gar keine Resonanz. Und ich brauche immer noch so ein bisschen mehr Resonanz mit der Außenwelt, glaube ich, bei Wes Anderson, um mich dann wieder so einzulassen.
Ja, es geht mir, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Oder ich habe immer Gefühl ist, ich bewundere das irgendwie immer auf so eine sehr indirekte Weise oder dass überhaupt eben dieses Wiedererkennbarkeit der Ästhetik, diese Welten, die gebaut werden, ist irgendwie schon faszinierend und beeindruckend finde. Aber irgendwie habe ich dann auch noch das Gefühl, das ist dann irgendwie auch nicht meine Sensibility so. Und genau, wie du es beschreibst, Hanna, es gibt dann auch immer die Momente, ich weiß gar nicht, ob das bei mir so der eine Film ist der, wo ich mitgehe, der andere wieder nicht. Ich glaube, bei mir ist es eher innerhalb eines Films, dass ich Momente habe, die ich irgendwie sehr genieße und irgendwie toll oder lustig oder irgendwie sehr, sehr schlau finde und andere wieder nicht. Wie ist das bei dir, Dunja? Auch du hast zwar den Film nicht gesehen, aber um mich zumindest ein bisschen reinzuholen, gibt es für dich auch die guten und die schlechten Andersons? Oder die
nicht, absolut. Absolut, ich gehöre zu der Fraktion, die Asteroid City wieder ganz gerne mochte und The French Dispatch eigentlich nicht, weil mir dieser Wimmelbild-Charakter fürs Kino tatsächlich ein bisschen zu anstrengend war. Den würde ich mir gerne irgendwie tatsächlich im Stream anschauen und dann immer wieder stoppen und irgendwie Sachen parallel recherchieren, weil das so reichhaltig ist. Also das ist natürlich diese kalkulierte Überforderung durch diese Teleskopie des Erzählens, also diese Verschachtelungen und durch diese vielen Bildzitate, das ist absolutes Kalkül. Und ich glaube, man muss sich schon absolut auch einfach fallen lassen und einlassen auf das. Und mich würde jetzt aber interessieren an euch, ob das quasi diese Überforderung, diese ästhetische Feuerwerke und die narrativen Feuerwerke, ob die im Kurzfilmformat dann womöglich besser quasi zu konsumieren, in Anführungszeichen sind. Also sprich, dass diese geringere Dosis an Wes Anderson womöglich zu mehr Verträglichkeit führt?
Ja, ich würde schon sagen, sie funktionieren ein bisschen anders. Sie haben mich, glaube ich, also tatsächlich ist der sehr längere Film, den Hannah gerade schon besprochen hat, fast der, der mich am wenigsten beeindruckt. Ich würde euch schon empfehlen, diese drei Viertelstunde sich mal anzugucken, weil die fand ich dann durchaus gar nicht mal so während des Guckens. Ich habe jetzt auch ein bisschen noch gelesen, wie die so rezipiert wurden, aber dann im Lesen drüber mir auch nochmal aufgefallen ist, dass da tatsächlich auch so ein bisschen mehr drinsteckt und auch, wie du, Hannah, sagst, ein bisschen Welt drinsteckt. Also in dem einen Poison heißt der, geht es um einen Engländer, der im postkolonialen Indien lebt und eine Schlange auf seiner Brust vermutet unter der Decke, sich deshalb nicht zu bewegen wagt und einen Freund dazu ruft, der dann einen Arzt holt. Dieser Arzt ist also selber ein lokaler indischer Arzt. Und da entwickelt sich dann am Ende tatsächlich so eine sehr spannungsreiche Situation, die eben durchaus dann auch so einen kolonialen Rassismus mit ins Spiel holt, den ich ganz spannend fand. Also Titus Blom hat in Zeit Online über die alle Filme geschrieben und auch so ein bisschen den Punkt aufgemacht, das ist noch so ein bisschen eine alternative Möglichkeit, kurz geschrieben von Roald Dahl, der ja auch gerade viel in den Medien ist, weil seine Bücher teilweise rückwirkend in andere Begriffe, zeitgemäßere Begriffe ausgetauscht werden, dass das irgendwie eine andere Möglichkeit ist, da so behutsame Perspektivverschiebungen einzuziehen in das Werk von Roald Dahl. Das fand ich nicht in allen Beispielen überzeugend, aber tatsächlich schon in dem ganz, ganz spannend gemacht. Und die Ästhetik funktioniert halt eher so, dass tatsächlich diese Figuren die Erzählung selbst vorlesen. Also bis zum Punkt, dass jemand sagt, I'm not here, he said. Und dann sagt die Person eben auch nochmal, I'm not here. Also wird sehr viel gespielt mit diesen Erzählerstimmen. Und eben auch sehr mit diesen Kulissen. Also es ist dann eben so, dass die Kulissen sich teilweise so spielerisch was Anderson-mäßig im Hintergrund verschieben. Man sieht dann auch manchmal jemanden, der einem so eine Requisite in die Hand drückt und so. Also es ist dann auch noch dieses ausgestellt Gemachte. Und aber diese drei Kurzfilme, fand ich tatsächlich, sind auch fast so ein bisschen sehr, sehr düster für Wes Anderson-Verhältnisse. Also in einem geht es also um ein Mobbing-Fall, ein Kind, was von zwei quasi Klassenkameraden extrem hart gemobbt wird. Und da ist so ein bisschen die Verschiebung, dass die Geschichte teilweise erzählt wird von diesem Kind, was erwachsen geworden ist. Also da geht es dann schon auch irgendwie auch um so eine Verarbeitung von einem Trauma. Und in einem dritten geht es um einen Rattenfänger, der selbst anmutete, ein bisschen wie eine Ratte. Und auch das wird, ich will jetzt nicht den ganzen Film erzählen, weil das, glaube ich, bei Kurzfilmen oft das Problem, dass das ja oft so Pointen sind oder wie so, man erzählt einen Witz und dann kommt man sehr schnell ins Nacherzählen. Aber auch das, fand ich, war ein Film, der am Ende irgendwie so einen Effekt hinterlässt, der durchaus funktioniert hat. Und da fand ich genau diesen längeren Film mit dem Henry Sugar am vielleicht ändersinnigsten und deshalb vielleicht auch gerade für mich vielleicht am wenigsten interessant. Ja, dann gehen wir doch nochmal weiter im Programm. Wir sind nämlich noch nicht ganz am Ende. Es gibt tatsächlich nicht nur bei Netflix und im Kino gerade Kurzfilme von bekannten FilmemacherInnen zu sehen. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob die sich abgesprochen haben, bei Mubi gerade eine Sammlung, die heißt Short Films Big Names, und in der Arte Mediathek eine Sammlung, die heißt Die Kurzfilme der Filmgrößen. Das ist jetzt aber nicht die gleiche Sammlung. Ich habe, soweit ich das sehe, gibt es überhaupt gar keine Überschneidung. Es sind komplett andere FilmemacherInnen mit häufig ihrem sozusagen frühen Kurzfilm, bevor sie berühmt geworden sind, ihre ersten Langfilme gemacht haben, teilweise aber auch neuere Arbeiten. Und ja, ich habe mich da mal einen Abend so ein bisschen durchgeklickt, jetzt gar nicht so viel gesehen. Ihr habt vielleicht Ähnliches gemacht. Vielleicht können wir einfach mal so ein bisschen querbeet empfehlen, was man da so gucken kann. Dunja, vielleicht magst du mal so ein bisschen anfangen. Was hast du gesehen?
Also ich würde erstmal diese beiden Sammlungen ein bisschen einsortieren. Was Gerne. Ich ganz interessant fand, dass Mubi auf die Oscar-PreisträgerInnen mit der Auswahl abzielt und auch die Filme featured, die die Langfilme featured, die auch ansonsten bei ihm im Programm stehen, während Arte natürlich komplett auf diese französische Linie geht und viel, viel ältere Filme zeigt, also zum Beispiel von François Ozon, ein ganz früher Film, von Catherine Corsini, Die Meise, ein ganz früher Film von ihr, und Man taucht da ein bisschen stärker ein. Das sind so Filme aus den 80ern, maximal 90er Jahren. Und das merkt man dann sofort quasi in dieser ganzen schönen 16-Millimeter Patina, die man durch die Bilder hat. Und eben aber auch die sehr, sehr französische, noch der Nouvelle Vague verpflichtende Erzählweise. Und insofern ist das Angebot bei Mubi womöglich ein bisschen differenzierter oder ein bisschen diverser, weil hier FilmemacherInnen vorgestellt werden, die komplett aus verschiedenen Kulturen und Filmsprachen herkommen. Also wir haben zum Beispiel von Jonathan Glazer The Fall von 2019, also noch nicht so alt. Oder wir haben Tavern Man von Kaarismäki, den er in Portugal gedreht hat, von 2012, und zwar kurz vor seinem oder nach seinem Film Le Havre. Also es gibt immer so schöne Werkbezüge. Also, oder von Ruben Östlund von 2005, ein recht früher, Szene Nummer 6882 aus meinem Leben. Man würde sofort gerne die anderen 6881 Szenen aus seinem Leben sehen. Also, na, kann er
Wirklich?
ist nicht so.
Ja. Ich habe mir den natürlich nicht angeguckt, aber ich fand das eigentlich ganz interessant. Ich habe die beiden Seiten, Übersichtsseiten, gerade nochmal aufgerufen, auch weil ich mir nochmal das in Erinnerung rufen wollte. Bei Arte sind ja tatsächlich sofort die Längen der Filme unten mit eingeblendet, was bei mir dazu geführt hat, dass ich erstmal die kürzesten mir angeguckt habe. Nämlich den von François Ozon, weil ich so dachte, ja, dann kann man sich ja langsam so hocharbeiten. Und den fand ich tatsächlich auch wirklich toll. Also der ist zwar so, ne,
Der ist toll,
wie es
ja.
oft bei so Kurzfilmen ist, ist halt eine Idee, eine verfilmte Idee, aber sie ist tatsächlich eine Idee, die einen sehr tollen Effekt hat. Das ist quasi ein Wahrheit- oder Pflichtspiel von Jugendlichen mit einem sehr überraschenden, aber irgendwie auch spannenden Ausgang, der bei mir sehr funktioniert hat. Wie war das bei euch? Wie habt ihr denn ausgewählt, in welche Filme ihr mal reinguckt, Hanna? Wie hast du mit diesen beiden Sammlungen gelebt?
Ich habe tatsächlich auch den Ozon vielleicht erstmal angucken, weil ich auch dachte, der hat ja auch so einen speziellen Tonfall, trifft er den schon von Anfang an. Und ich finde, der ist noch ein bisschen skizzenhafter, vielleicht, als seine dann doch sehr flutschigen Mainstream-Filme. Finde ich, der hatte noch eine gewisse Grobkörnigkeit, das hat mir auch gut gefallen. War schön so zu sehen, wie die so in die Karrieren zwischengestreut sind, die Filme. Das finde ich jetzt auch nochmal schön zu sehen, wann RegisseurInnen Kurzfilme drehen. Bei Andrea Arnold zum Beispiel stand ja Wasps ganz am Anfang ihrer Karriere, damit hat sie sofort den Oscar gewonnen und das war, glaube ich, so ihr Anschub, in Langfilm zu gehen. Da hatte sie schon ein gewisses Renommee durch den. Und andere machen ja jetzt gerade wieder die Kurzform, weil halt das Geld von Modemarken da ist. Das muss man ja leider auch sagen. Modesektor ist da sehr aktiv. Und ja, die Sponsoren sind manchmal überdeutlich im Bild. Das hatten wir auch beim Almodóvar. Das ist gerade auch wieder so ein bisschen so eine Notschiene, hatte ich das Gefühl, manchmal, um so eine edle Ästhetik wieder auszuprobieren mit einem guten Budget. Das ist leider so ein bisschen der Kompromiss. Und dann bei Jonathan Glazer, wo wir letztes Mal Zone of Interest besprochen haben, ganz interessant, da war es wieder so ein Bindeglied zwischen seinen Musikvideos und den Langfilmen, der Kurzfilm, weil der auch so 7 Minuten ist, also hängt so zwischen Musikvideo und Langfilm halt wieder so auch ästhetisch, fand ich ganz interessant darin. Und wenn man sich so durchklickt, hat man das Gefühl, man hat irgendwie überall immer so ein Einsprengsel, ein cinematografisches. Das fand ich irgendwie als Eindruck ganz schön, dass Kurzfilme nie auch nur eine Anfängerform sind oder eine Miniatur, sondern immer auch was, was halt irgendwie in ganz verschiedenen Stadien auf einmal eine schlüssige Form sein kann.
Ja, bei Mubi war es bei mir dann so, da fehlten ja diese Zeitenangaben. Da habe ich dann irgendwie auch mal so ein bisschen rumgeklickt und fand den Filmverkleber Mendoza Filho. Ich weiß nicht, ob ihr den auch gesehen habt, Green Vinyl, wenn es tatsächlich ganz spannend, der eigentlich fast nur also so ein bisschen Stop-Motion-mäßig mit so Fotografien, also in so Standbildern eigentlich erzählt ist. Eine irgendwie sehr düstere, ja, so Kindergeschichte. Und dann habe ich Lick the Star, Sofia Coppola 1998. Ich bin jetzt ja gar nicht der größte Sofia Coppola-Fan, aber das mochte ich doch schon sehr. Der ist so in Schwarz-Weiß gehalten und erzählt irgendwie in Bildern so eine, ja, so eine Highschool-Geschichte, die irgendwie, ja, irgendwie nochmal auch so erotischer nochmal anders ist, auch so zwischen unterschiedlichen weiblichen Jugendlichen da drin. Den fand ich tatsächlich auch sehr faszinierend. Oder der hat für mich als irgendwie so ästhetisches Erlebnis eben mehr als so eine Idee, wie es ja auch in narrativeren Kurzfilmen der Fall ist, sehr gut funktioniert.
Den habe ich auch gesehen, tatsächlich, also relativ bald, weil mich der wirklich auch so aktiv interessiert hat. Und fandst du auch, dass, also was ich jetzt beim Sehen dieser Kurzfilme der alten Meister, nenne ich es jetzt mal, oder Meisterinnen, so einen Eindruck hatte, das ist vielleicht auch so eine retrospektive Selbstbestätigung, dass man so einen Eindruck hatte, dass tatsächlich in Kurzfilmen schon die ganze Handschrift und die Themen auch angelegt sind, was sie dann in den späteren Langfilmen realisieren. Ging das auch so, Till? Also gerade bei Lix Lives Star fand ich das ganz deutlich und auch irgendwie so erhellend, aber weil diese Konzentration auf diese kurze Form das vielleicht nochmal viel analytischer gestaltet, als wenn du jetzt in so einem längeren Film viele Plot-Details oder Handlungsstränge oder sonst größeres Figurenarsenal hast.
Ich glaube, teilweise ging mir das so, teilweise aber auch dann wieder überraschenderweise gar nicht. Also bei Arte, du hast ja schon erwähnt, laufen Filme von Catherine Corsini, Die Meise, und von Stéphane Brisé, Der Taubennichts. Und da war ich bei beiden tatsächlich eher überrascht, dass irgendwie Catherine Corsini tatsächlich so eine sehr irgendwie Nouvelle Vague-Zitat-Ästhetik hat, die ich, also natürlich irgendwie in Ansätzen, natürlich auch in ihrem neuen Film kenne, aber irgendwie halt ja gar nicht so radikal wie in diesem Kurzfilm. Also du hast den auch gesehen, ne? Also da war für mich so, war jetzt nicht sofort, ah ja, das ist natürlich, das macht total Sinn, da gibt es total die Kontinuität oder sowas, hatte ich da gerade zum Beispiel gar nicht das Gefühl.
Genau, Corsini war auch tatsächlich, weil du vorhin gefragt hast, nach der Reihenfolge war der erste Film, den ich angesteuert habe, war ja jetzt gerade aktuell Rückkehr nach Korsika von ihr ganz neu im Kino gestartet ist und ich doch ein paar Vorbehalte gegenüber diesem jüngsten Film von ihr formuliert hatte im Vergleich zu den Filmen, die ich von ihr davor gesehen hatte. Und ich wollte jetzt quasi meine steile These überprüfen, ob sie so einer Dichotomie des Erzählens eigentlich angehört und das weiterverfolgt. Und deswegen war ich da sehr gespannt auf diesen Film und fand es genauso, wie du sagst. Der war absolut der Nouvelle Vague verpflichtet, so Posten-Nouvelle Vague, und ich konnte da wenig Corsini entdecken. Leider. Also nicht nur in der Ästhetik, sondern eben auch in den Figuren und wie das Geschlechterverhältnis erzählt wird, was wahnsinnig klassisch ist, was mich dann fast schon ein bisschen schockiert hat. Ich glaube, der Film war dann, ich habe jetzt gerade die Jahreszahl nicht im Kopf, aber ich glaube aus den 90er Jahren, und fand es dann fast ein bisschen enttäuschend tatsächlich.
Ja, und bei Stéphane Brisé hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dieser Taugenichts. Ich weiß nicht, habt ihr den zufällig auch gesehen?
Den habe ich auch gesehen.
Also da steht ja so eine männliche Figur im Vordergrund, die eigentlich sich als einfach ein ziemliches Arschloch entpuppt. Und trotzdem gibt es aber auch so Szenen, wie dieser Mann eben irgendwie, glaube ich, im Arbeitsamt oder ich weiß gar nicht, also wo schon klar ist, da gibt es auch sozusagen eine ökonomische Erniedrigung oder so, die ja in späteren Brisé-Filmen eigentlich viel dominanter ist, wo es ja sehr viel ums Ökonomische geht und was es mit den dann auch eben meist männlichen Protagonisten tut. Und das fand ich dann ganz interessant, dass es da noch so eine Art von männlicher Selbstkritik in irgendwie so Beziehungssituationen gibt. Also das fand ich auch irgendwie dann wieder ganz, gerade nicht so klassisch, ah ja, man sieht alles schon, sondern okay, das ist das Element, aber irgendwie dann auch wieder ganz anders da drin.
Aber da lässt sich ja vielleicht so eine Systematik dann tatsächlich auch schon ein bisschen ableiten, wer so das Kino oder das Cinema of Vibes macht, was jetzt in den letzten Monaten ein bisschen diskutiert wurde, also wo halt die Stimmung so das Narrativ vorantreibt. Und da ist natürlich Sofia Coppola total die Protagonistin, aber auch Glaser. Und die haben dann das schon früh hingekriegt, diese Stimmung, die Vibes halt zu kondensieren. Und das in der Kurzform ist natürlich Vibe auch tragfähiger als dann halt der gute Plot. Das kriegt man dann halt vielleicht noch nicht so ganz hin, wenn man halt ein bisschen mehr Plot-Driven erzählt, wie zum Beispiel Corsini oder Ozon, dass man da halt immer nur so erstmal das Skizzenhafte der Figuren vielleicht stärker wahrnimmt. Während die halt schon immer auch, und die kommen ja beide ein bisschen aus der Werbeästhetik, Coppola und Glaser, tatsächlich schon da so eine Stilisiertheit haben, die sich in der Miniatur schon ziemlich perfekt ausnimmt. Da sind ja dann vielleicht auch nochmal diese zwei Erzählstränge, wenn man das sehr stark ordnen wollte, schon angelegt.
Ja, absolut. Wir haben uns schon darauf geeinigt, wir machen diesmal keine letzten Hinweise, weil wir eh jetzt gerade die ganze Zeit empfehlen sind. Deswegen gebe ich euch nochmal die Chance, an diesen beiden, zumindest in diesen beiden Kurzfilmsammlungen gibt es jetzt noch Filme, die ihr gesehen habt, die noch nicht erwähnt wurden, wo ihr sagen würdet, wenn ihr da rumforstet, dann schaut euch die doch an.
Ich würde zu YouTube springen und jetzt doch noch eine Art von Empfehlung geben. Nämlich Caprice, den ersten Film von Joanna Hogg, den sie dann neu dreht in The Souvenir 2. Und das sowohl als Ausgangspunkt, wenn man mal sich durch ihre Filme arbeitet, als auch eben wieder als Endpunkt. Den kann man auch toll nach The Souvenir gucken und dann weiß man noch mehr, was da jeweils verhandelt wird. Fand ich ein totales Highlight. Da ist tatsächlich, das hat sie ja in den 80ern noch gedreht und dann hat sie erstmal lange nur fürs Fernsehen gedreht und da ist auch irgendwie eine tolle Lücke zwischen ihren Filmen, wie sie sich dann eigentlich wieder dieser Ästhetik aus den 80ern angenähert hat mit ihrer dann autobiografischen Arbeit in The Souvenir. Das ist, finde ich, eine super Entdeckung.
Ja, ich würde man generell den Kurzfilm wieder so entdecken, so für den Alltag, weil wie meine Vorbereitung jetzt war, immer mal wieder so einen kleinen Kurzfilm zwischendrin zu sehen, fand ich eigentlich so ganz schön. Also statt irgendwie so einen Zeitungsartikel sich anzuschauen, durchzulesen, dann mal einen kleinen Kurzfilm zwischendrin, so als kleine Auflockerung des Alltags, fand ich irgendwie sehr, ja, eine schöne Rezeptionsform.
Ja, ich freue mich tatsächlich auch noch auf Filme, die ich jetzt noch nicht geschafft habe. Zum Beispiel gibt es Primrose Hill, einen Film von Michael R., der 57 Minuten dauert, also wirklich schon der eigentlich mittellanger Film ist. Und von Michael Ers gibt es ja auch gerade, deswegen jetzt auch nochmal von mir eine Empfehlung, Passagiere der Nacht, auch in der Arte-Mediathek, der lief vor 2 Jahren auf der Berlinale. Ein ganz toller Film, den ich wärmstens empfehlen kann. Auch der Film von Jan Löwe ist in der Mubi-Short-Filmreihe, habe ich auch noch nicht gesehen. Also es gibt da noch viel zu entdecken und wir können diese Sammlung nur wärmstens empfehlen. Und sind damit am Ende unserer 11. Episode von Framing angekommen. Liked uns, bewertet uns im besten Falle gut und erzählt weiter, dass es uns gibt und werdet Steady-Abonnentinnen. Das wäre natürlich die absolute Kür. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Hanna Pilatzik. Bis zum nächsten Mal, Hanna.
Bis dann.
Und nochmal Grüße nach München an Dunja Bialas. Danke, Dunja, und bis bald.
Danke, bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Framing. Der Filmpodcast von kritik.de.